Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re-Februar 2026. Heute geht es um den neuen Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz, 4 Jahre Krieg in der Ukraine und ein Update in Sachen Aufarbeitung. Außerdem haben wir am Ende was Neues für euch. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Grüß dich, Michael.
Wir können diesen Monat gleich reinstarten in die Themen. Es gibt ja tatsächlich mal eine richtige News, die wir hier in dem Monatsrückblick haben. Es wurde nämlich tatsächlich jüngst ein neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gewählt, nämlich Heiner Wilmer wird folgen auf Georg Betzing. Wer ist denn jetzt dieser Heiner Wilmer und was genau ist da passiert?
Ja, lieber Michael, wir haben darüber ja in der Eule berichtet, in der vorvergangenen Woche schon in einem Artikel, der überschrieben ist mit Wer wird neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz? Da habe ich das Wahlverfahren erklärt und mögliche oder wahrscheinliche Kandidaten vorgestellt. Unter ihnen auch den Herrn Wilmer, also 3 Kandidaten habe ich ausführlicher dargestellt. Und da ist schon im Februar bis hin zur Wahl in dieser Woche, die am Dienstag stattgefunden hat, ja so Gerüchte gab und ja sich angedeutet habe, dass es auch auf diesen Herrn Wilmer zulaufen könnte, habe ich ihn damit vorgestellt. Und wer in die Eule schaut, in unser Online-Magazin, sieht aus dieser Woche auch noch einen weiteren Beitrag nach der Wahl. Bischof Wilmer ist Bischof von Hildesheim. Das ist ein unter den Bistümern in Deutschland eher kleines Bistum, das den östlichen Teil von Niedersachsen umfasst und Teile von Bremen. Und er gilt als ein Vertreter des liberalen Flügels und liberalen in Anführungszeichen.
Was heißt das in dem Kontext?
Ja, mir ist das jetzt in den letzten Wochen dieser Berichterstattung über die Bischofskonferenz nochmal deutlich geworden. Da ist ja ganz häufig einmal die Rede von so einer liberalen Mehrheit oder reformwilligen Mehrheit, beides in Anführungszeichen, und einer konservativen Minderheit. Und ich finde, diese Begriffe sind halt schwierig, wenn man das auf katholische Bischöfe anwendet, weil nicht alle Sachfragen und nicht alle theologischen Fragen in so einer Bischofskonferenz gehen in so einem Schema von konservativ-liberal oder rechts-links gar auf. Ich glaube, da haben wir uns ganz viel auch von den Staaten inzwischen schon abgeguckt, dass wir immer sagen, okay, hier gibt es die progressive Mehrheit oder eine progressive Minderheit und dem steht dann jeweils eine konservative Mehrheit oder Minderheit entgegen. Und das funktioniert in den Staaten ja auch nicht mehr so richtig, weil die Konservativen auch nicht mehr konservativ sind. Aber in Deutschland funktioniert es noch viel weniger. Wir haben auch Leute in der Christdemokratie, die sich nie als Konservative, sondern zum Beispiel als Christsozial bezeichnen. Und in der Bischofskonferenz ist es so, dass wenn wir sagen, wie bei Bischof Overbeck, dem Ruhrbischof aus dem Bistum Essen, wenn man da zum Beispiel sagt, er ist ein Linker, ja, das mag sein, ein Linker in der Bischofskonferenz, aber das heißt nicht, dass er es zur politischen Linken hält, sondern hält genauso wie andere auch an der katholischen Soziallehre fest, die Bischof Wilmer in seiner Vorstellung nach seiner Wahl auch extra nochmal angesprochen hat als segensreich und hat vielleicht, was Arbeitnehmerinnenrechte angeht oder bestimmte kirchenpolitische Fragen angeht, eine liberalere Haltung. Aber ich finde dieses liberal und konservativ, da muss man ganz vorsichtig damit sein.
Wie zeigt sich denn die Haltung des Vorsitzenden unter so vielen dann in der konkreten Arbeit oder in den Ausflüssen dann aus diesem Gremium der Deutschen Bischofskonferenz? Also spielt es überhaupt eine Rolle? Oder ist sowieso nicht einfach per se das Amt nur moderierend tätig?
Nein, ich würde sagen, dass trotzdem die DBK für uns Nichtmitglieder ja immer eine Blackbox bleibt auch zum Teil.
Ja, ja, eben, deswegen frage ich ja.
Naja, also wir haben zum Beispiel nicht erfahren und werden wahrscheinlich zunächst auch nicht erfahren, mit welcher Mehrheit Bischof Wilmer denn gewählt wurde. Der Zeitplan, der für die Tagung vorgesehen war, wurde aber eingehalten, was dafür spricht, dass es also spätestens in einem dritten, aber eigentlich in den ersten beiden Wahlgängen ja dann irgendwie zu einer Entscheidung kam. Jetzt ist das so, bei der Bischofskonferenz wird so gewählt, dass im ersten Wahlgang jeder erstmal nur einen Namen seiner Wahl da auf den Zettel schreibt, sodass man erst nach dem ersten Wahlgang dann sieht, ja, wer so Aussichten hat, sodass man sich im zweiten Wahlgang dann orientieren kann. Und im zweiten Wahlgang zählt genauso wie im ersten Wahlgang eine Zweidrittelmehrheit, ab dem dritten Wahlgang dann eine einfache Mehrheit. Auch nach meinem Pressescreening und nach Gesprächen, die ich geführt habe, bin ich mir sehr sicher, dass Bischof Wilmer ein sehr, sehr gutes Ergebnis hatte, weil auch die, in Anführungszeichen, Konservativen ihn unterstützen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es schon Erwartungen daran geknüpft sind, wie er die Arbeit in der Bischofskonferenz oder die Ergebnisse, die Verhandlungen in der Bischofskonferenz nach außen darstellt. Und da sind wir dann schon mal bei einer Aufgabenbeschreibung, die über das, was du gerade gesagt hast, moderieren, über das Moderieren hinausgeht. Ne? Denn wenn ich in der Öffentlichkeit dann auf Pressekonferenzen oder auch in Gesprächen mit der Politik oder auch im Vatikan dann die Bischofskonferenz irgendwie vertrete, dann kommt es eben auch auf Zungenschläge drauf an, wie ich die Ergebnisse da darstelle. Und da ist es einfach so gewesen, das kann man schon wertfrei mal konstatieren, dass die konservativere Minderheit sich einfach in der Öffentlichkeit nicht ausreichend gewürdigt sah. Beim vormaligen Vorsitzenden Bischof Betzing, aber auch bei Reinhard Marx davor. Und ich denke also, dieses öffentliche Sprecheramt, das Moderieren, das sind zwei wichtige Aufgaben. Und dafür ist es nicht unentscheidend, wo man kirchenpolitisch selbst steht.
Das stimmt. Ich finde interessant, dass du den Zungenschlag genannt hast, weil Zungenschlag ist schon etwas, wo man drüber reden kann. Mir kam es jetzt nämlich schon so vor in den ersten Statements, die man so von ihm gehört hat und dann noch ein bisschen weiter auch zurückgegangen war, was er bisher so gesagt hat. Er scheint doch recht gut diese feinen Töne treffen zu können, weil zum Beispiel, als er ja gefragt wurde, was er sich denn jetzt von den Reformprozessen in Bezug auf Frauen erwartet, hat er ja so schön gesagt, er hofft auf Überraschungen des Heiligen Geistes.
Es war deutlich, dass er nicht in die Schlagzeilen geraten wollte oder andersrum, er wollte die Schlagzeilen, die mit seiner Wahl verknüpft sind und die es dann immer noch gibt. Ja, also wenn die Deutsche Bischofskonferenz einen neuen Vorsitzenden wählt, gerade auch nachdem der Vorgänger Bischof Betzing gesagt hat, er möchte auf eine zweite Amtszeit, für die er noch Zeit gehabt hätte, in seiner Arbeitsbiografie, nicht zur Verfügung stehen, also so empfundene vorzeitige Wechsel, hat nochmal für mediale Aufmerksamkeit gesorgt und Bischof Wilmer wollte sicher gehen, dass von dieser ersten Pressekonferenz, die er da gegeben hat, kein Satz mit irgendwelchen Reformforderungen dann in der Überschrift landet. BeobachterInnen vermuten, dass das auch mit Blick auf den Vatikan passiert ist. Also nicht, dass in Rom am Tag nach der Wahl gleich zu lesen ist, ein neuer DBK-Vorsitzender fordert Frauenweihe oder die Aufhebung des Zölibats. Bemerkenswert finde ich an dieser ersten Pressekonferenz auch, wie aufgeregt Bischof Wilmer war. Ja, er hatte sich viele Sätze zurechtgelegt. Diese Art der Einsatz-Antworten oder Antworten mit drei sehr kurzen Sätzen, das widerspricht ein bisschen dem, was man sich über Bischof Wilmer in der katholischen Kirche erzählt, nämlich, dass er gut zuhören kann und dass er auch erklären kann und im persönlichen Gespräch auch umgänglich ist. In der ersten Pressekonferenz war das nicht so. Da ist er viel mit diesen fertigen Sätzen gekommen, die also so abgezirkelt waren, dass nirgendwo Aufregung entstehen kann und die erstaunlich heilig waren. Also gleich zu Anfang ist er ja eingestiegen mit der Botschaft der Engel aus dem Weihnachtsevangelium, aus Lukas 2. Wir können da jetzt mal reinhören.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Mit diesen Worten aus dem Gebet des Gloria beginnt die Kirche ihren Lobpreis. Diese Verse aus dem Lukasevangelium tragen eine doppelte Bewegung in sich, den Blick zu Gott und den Blick auf die Menschen. Gott im Zentrum und der Friede für die Welt und die Gerechtigkeit als Aufgabe.
Es ist schon ein sehr pastoraler Tonfall, der da zum Tragen kommt.
Ja, ich möchte mal sagen, dass Ihnen das in der Pressekonferenz, die wir hier verlinken, die man sich auch YouTube komplett angucken kann, wenn man möchte, dann auch die Frage kam, ob er jetzt gedenkt, weiterhin immer von Jesus zu sprechen, weil er hätte das in der Pressekonferenz schon so häufig gemacht wie sonst niemand zuvor. Das ist die Frage des Kollegen Schwarz von der Zeit, war das? Ich weiß nicht. Also für mich, in meinem theologischen Verständnis, Michael, steckt ja Gott auch in den Dingen, in denen er nicht explizit zur Sprache kommt, die aber in der Kirche wichtig sind.
Ja, aber das ist der Zungenschlag, was ich meinte. Verstehst du? Er kann ja in diese Anführungszeichen eben haben in dem Progressiv und dann sind das vielleicht die Anführungszeichen, Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Reclaiming von, in Anführungszeichen, liberalerer Seite, dass man eben eine solche Sprache nicht nur den, in Anführungszeichen, konservativen Kräften überlässt.
Nee, ich würde sagen, das ist eine authentische Sprache für Bischof Wilmer. Das ist einfach ein,
okay.
Ja, es ist ein frommer Mann und ich finde daran nichts schlecht zu sagen, wir hören uns auch ganz anders an, als das in der Politik oder im Wirtschaftsleben häufig der Fall ist.
Ja.
Ich würde ungern sagen, dass das bisher nicht der Fall war, weil ich bisher nie den Eindruck gewonnen hatte, dass katholische Bischöfe jetzt nur ausgerechnet zu unfromm gewesen wären. Vorher auch Bischof Betzing nicht. Und das Zweite ist, dieses Zwei-Seiten-Ding, jetzt spricht jemand fromm und die anderen sprechen politisch, das halte ich für falsch. Sondern das fromme Sprechen ist auch politisches Sprechen.
Ja.
Und dann kann man sich mal darüber unterhalten, welche Funktion Kirchensprache, Bibelzitate, theologische Aussagen, bin so groß geworden, da hat man das noch die Sprache Kanaans genannt. Ja, okay. Und zwar also als Kritik, so dürfte die Kirche nicht mehr sprechen in diesem eigenen Idiom, ja, das Außenstehenden nicht verständlich ist. Auch das ist politische Sprache und in zweierlei Hinsicht. Erstens macht man sich damit kenntlich, ja, wir sprechen anders als anderswo. Und zweitens hat das aber was Hermetisches. Ich habe das in meinem zweiten Text über Bischof Wilmer, der in dieser Woche erschienen ist, in der Eule ja auch geschrieben. Und gesagt, das ist wunderbar, geistlich sprechen, kann unsere Gesellschaft gut gebrauchen. Nur muss man damit rechnen, dann auch nicht verstanden zu werden. Ja, also in der katholischen Kirche wird seit einem Jahr ganz häufig über ein Buch von Jan Lohfeld diskutiert, das ist ein Pastoraltheologe. Das Buch haben wir auch in der Eule besprochen, beziehungsweise besprechen lassen. Ja? Und da geht es um die Sehnsucht nach Gott, beziehungsweise die ausbleibende Sehnsucht nach Gott. Also das Buch heißt, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt, das Christentum vor der religiösen Indifferenz. Und jetzt ist es so, sich kenntlich zu machen, heißt natürlich, eine Position einzunehmen, an der man dann auch sichtbar wird mit seiner Sprache, mit dem, wie man ist, authentisch am besten. Ja? Ob das reicht, um die Indifferenz aufzubrechen oder ob Leute dann nicht sagen, okay, das ist eine Sprache, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann und sich abwenden, das ist das eine. Und das ist für das Amt des Bischofskonferenzvorsitzenden, der eben in die Öffentlichkeit oder in die Medienöffentlichkeit spricht, nicht unerheblich, diese Frage. Ich erinnere mal daran, dass wir vor kurzem auch eine EKD-Ratsvorsitzende mit Annette Kurschus hatten, die auch so ein geistliches Idiom gepflegt hat, was nicht immer gut funktioniert hat. Ne? Also ich kann mich noch entsinnen, kommt unser zweites Thema heute, der Ukraine-Krieg. Da hat Frau Kurschus einen wirklich total tollen und klugen Essay geschrieben für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Theologisch klug, politisch klug. Und da habe ich mich so gefragt, wer liest jetzt 8 Seiten Ratsvorsitzende der FAZ noch? Man muss natürlich in unserer Mediengesellschaft heute auch anders kommunizieren können und eben auch mal in säkularer Sprache wechseln können. Das werden wir sehen, ob das Bischof Wilmer kann. Weil das andere ist halt, dass diese hermetische geistliche Sprache durchaus auch Konflikte, von denen ja Bischof Wilmer sagt, dass sie nicht falsch sind. Also da gibt es so einen schönen Satz aus der Pressekonferenz, wo er sagt, der Heilige Geist ist auch im Konflikt und nicht bloß im Konsens.
Ja.
Ja. Der ist ganz nett, der Satz. Der Punkt ist halt nur, geistliche Sprache ist auch in der katholischen Kirche, hat eine lange Tradition, Ungleichheiten, Konflikte bis hin zu Missbrauchsverbrechen auch zu bemänteln. Ja, und da muss man natürlich heutzutage ganz vorsichtig sein, dass man nie mit einer frommen Sprache etwas bemändelt, was ordentlich zum Ausdruck kommen muss. Also Dissense wirklich zu markieren, Unterschiede zu markieren. Ich weiß nicht, ob das immer in der frommen Sprache gut möglich ist.
Wobei, da hat jetzt ja Heiner Wilmer schon gleich gesagt, es gab Verletzungen in der Missbrauchssache, wobei er da auch schon gleich, ich möchte nicht mal sagen, unglücklich formuliert hat, sondern wirklich blöd, wenn man das so sagen kann, dass er, indem er gesagt hat, da gab es Verletzungen auf beiden Seiten.
Mhm.
Das wirkte auf mich schon fast so, also erstmal ist die Frage, was sind die zwei Seiten? Schon das ist einfach nicht klar darin, überhaupt nicht. Meine Interpretation wäre, nachdem ich das so wahrgenommen habe im Ganzen, dass er zu sehr die konservativen Kräfte noch im Hintergrund im Kopf hatte, die so ein bisschen dieses Statements geschrieben haben.
Ich glaube, dass bei dem Thema Umgang mit Betroffenen sich die in Anführungszeichen Liberalen oder Konservativen nicht schenken.
Mhm, okay.
Das ist so ein Thema zum Beispiel, wo das einfach dieses Schema liberal-konservativ, rechts-links uns echt nicht weiterhilft.
Ja.
Ich fand die Äußerung, der Satz war unglücklich so, das war auch einer von den vorbereiteten Sentenzen, weil das ja irgendwie klar ist, dass eine Frage kommt zum Thema. Aber auf die Frage, wie sie phrasiert war, war es dann nicht ganz passend, so hatte ich den Eindruck. Und zwar vor allen Dingen, weil ihr Gegenüber konstruiert wurde zwischen Menschen mit Betroffenheit und der Kirche.
Ja.
Dass wir quasi in den Kirchen mit Betroffenen sexualisierter Gewalt zu rechnen haben, und zwar in allen Kirchenräumen und nicht bloß in den Räumen, die man Betroffenen explizit zuweist. Ja, nicht bloß in betroffenen Foren, sondern eben in jedem Gottesdienst oder in jedem Gemeindekreis damit rechnen kann, dass Betroffene sexualisierter Gewalt nicht nur irgendwie anwesend sind, sondern auch in der Mitarbeiterinnenschaft ja mitwirken am kirchlichen Leben. Das ist so ein Erkenntnisgewinn der letzten Jahre, auch nach Forum, das eine evangelische Studie ist, aber das gilt für die katholische Kirche ganz genauso. Da ist so dieses Gegenüber, da sind die Betroffenen und wir hier als Kirche, das ist unsachgemäß und unglücklich.
Wir haben jetzt schon einiges benannt, was uns gleich aufgefallen ist. Gibt es noch irgendwas, was du bemerkenswert findest, Anwilma?
Ja, ich habe mich ein bisschen in der Berichterstattung umgetan, die jetzt nach der Wahl erfolgt ist. Und ich würde sagen, die ist ziemlich einhellig erwartungsfroh. Erwartungsfroh insofern, als dass je nachdem gerade, was man sich noch erwartet, aber eben eigentlich recht positiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt von der Wahl nicht fürchterlich überrascht, aber finde es doch erstaunlich, denn es war völlig klar, dass wenn man Wilmer wählt, dass dann der 2018er Satz von ihm, dass der Machtmissbrauch in der DNA der Kirche liegt, in jedem Artikel mit drin ist.
Mhm.
Und in jedem Bericht. Und das mussten also alle Bischöfe, die ihn gewählt haben, auch wissen, wenn wir den Heiner Wilmer jetzt wählen. Dann haben wir dieses DNA-Statement wieder auf dem Tablett. Ja? Und das in einer Zeit, wo die Bischofskonferenz eigentlich weg will von diesem ewigen Missbrauchsskandal und weg will von der Selbstbeschäftigung auch des synodalen Weges. Ich glaube, das hat man dem Pressestatement dann von Bischof Wilmer auch angemerkt, dass er auf diese Sprache und auf diese Reformsachen eigentlich ganz wenig eingegangen ist. Ansonsten denke ich, werden wir Bischof Wilmer in den nächsten 6 Jahren ja kennenlernen können. Der ist jetzt 6 Jahre lang Bischofskonferenzvorsitzender, wenn nichts dazwischen kommt. Und zwar auch nur diese 6 Jahre, weil er ist nämlich zu alt, um danach nochmal 6 Jahre gewählt zu werden. Man ist ja schon 64 Jahre alt. Das heißt, der jetzt unterlegene Udo Benz, der viele Wochen lang gehandelt wurde, der kann ja dann immer noch zum Zug kommen, der ist nämlich erst 58. Ja,
was hat denn jetzt aus deiner Sicht den Wilmers ausgezeichnet, dass man ausgerechnet ihn genommen hat gegenüber den Alternativen?
Bischof Betzing hat es ja im Interview bei der Zeit mehrfach erklären müssen, dass man eben eine Person und kein Profil wählt. Und so wichtig diese Sachen jetzt waren, kann der Italienisch, kann Wilmer. Hat der Vatikankontakte? Hat er. Kann er mit den Konservativen? Kann er. Kann er versöhnt auftreten? Will er. Ja? Also so wichtig diese Profilsachen waren, wo man sagt, das wollen wir jetzt vielleicht auch im Unterschied zu dem Betzing wählen da als Bischöfe, ist, glaube ich, doch nochmal entscheidend. Da kann man dem Betzing, glaube ich, auch ein bisschen glauben, zu sagen, am Ende ist es eine Person. Also, wen schreibe ich da auf den Zettel? Welchen Namen? Hat viel damit zu tun, komme ich mit dem überhaupt klar? Wir reden ja auch nie über eine unüberschaubar große Menge von Leuten. Da haben wir 56 Leute gewählt. Ja, und die sind sich in vielerlei Hinsicht homogener und einiger, als man das vielleicht manchmal sogar noch wahrhaben will. Ne? Also, das sind alle bis auf einen weiß. Die sind alle über 50, fast alle, ich glaube, vielleicht gibt es auch noch einen, der 48 ist oder so, ja, die Weihbischöfe und die Ortsbischöfe in Deutschland, die eint milieumäßig ganz, ganz viel. Und das sieht man auch bei dem Bischof Wilmer, ne? Der ist also auf eine katholische Ordensschule gegangen, der hat in Rom studiert. Was ihn ein bisschen unterscheidet von anderen Kandidaten, ist, dass er gar nicht so viel Verwaltungserfahrung hat, sondern eben als Lehrer gearbeitet hat. Und als Schuldirektor.
Weißt du eigentlich, was man als Lehrer und Schuldirektor macht, Philipp? Das ist Verwaltungsarbeit.
Ja, aber Kirchenverwaltung ist ja nochmal was anderes.
Ja, okay.
Also die anderen haben so als Generalvikare gearbeitet oder ganz häufig als Regens in der Priesterausbildung. Das ist schon nochmal ein anderer Hintergrund, den Bischof Wilmer da mitbringt. Und wie Benjamin Lasive, der geschätzte Kollege, auf der Pressekonferenz gefragt hat, ist die Wahl von Bischof Wilmer auch noch aus anderen Gründen ein Novum.
Ja, Benjamin Lassive unter anderem für den Weserkurier. Sie sind, soweit ich das wahrnehmen kann, der erste Vorsitzende der Bischofskonferenz, der aus einem Bistum stammt, das die Kriterien eines Diaspora-Bistums zumindest zum Teil erfüllt. Gleichzeitig sind Sie, glaube ich, auch der erste norddeutsche Vorsitzende einer Bischofskonferenz. Deswegen, was ist das spezifisch Norddeutsche, was ist das spezifisch Hildesheimische, was Sie mit in dieses Amt bringen? Welche Erfahrungen haben Sie den großen Bistümern im Rheinland oder in Süddeutschland voraus?
Also voraus haben wir keine Erfahrung, da bin ich ganz bescheiden. Im Bistum Hildesheim sind wir tatsächlich ein Diaspora-Bistum. Wir sind migrantisch, knapp 40% unserer Menschen stammen aus anderen Ländern. Wir sind sehr multikulturell, sehr international und für uns im Zentrum steht die Verkündigung des Evangeliums und wir machen das mit Frische und mit Schmackes und gehen dabei manchmal über den Deich mit einer steifen Brise im Haar.
Was heißt denn jetzt in diesem Zusammenhang Diaspora?
Das finde ich ganz interessant, ne? Weil man merkt, dass Benjamin einfach A, die ökumenische Perspektive mitbringt, weil er ja auch über die evangelische Kirche und die katholische Kirche berichtet und auch über andere Freikirchen und auch so eine Ost-West-Perspektive, weil er ja in Brandenburg arbeitet und in Berlin wohnt. Und Diaspora verbinden wir eigentlich ganz häufig mit Ostdeutschland, wo ja beide Kirchen in der Minderheit sind, gegenüber zu einer nicht konfessionell gebundenen Mehrheitsgesellschaft. Aber beim Bistum Hildesheim ist das ganz spannend. Das hat Benjamin Lassive dann auch in seinem Text für den Tagesspiegel, den wir hier gerne verlinken, auch nochmal ausgeführt. Denn in Niedersachsen und Bremen sind die Katholiken auch im Verhältnis zur evangelischen Kirche, die da Mehrheitskirche war und in vielen Regionen, denke ich, auch noch ist, in der Minderheit. Bischof Wilmer hat ja selber gesagt, 40% MigrantInnenanteil. Das ist ganz spannend, weil das für die katholische Kirche in Deutschland eine wichtige Zukunftsfrage ist. Wir hatten es ja auf der letzten Synodalversammlung in Stuttgart des Synodalen Weges auch. Da gab es die Diskussion um eine Quote für die muttersprachlichen Gemeinden, so heißt das, also Gemeinden, wo der Gottesdienst nicht in deutscher Sprache stattfindet. Die wachsen nämlich, demografisch vor allen Dingen. Das ist eine Zukunftsfrage, das ist auch anders als in der evangelischen Kirche. Die evangelische Kirche ist fürchterlich weiß und nicht migrantisch, während die katholische Kirche in Deutschland durchaus migrantisch geprägt ist. Und was ich jetzt in Hildesheim deshalb nochmal ganz spannend finde, ist, das schreibt Benjamin in seinem Artikel, Hildesheim ist eigentlich schon immer Migrationsbistum, weil die meisten KatholikInnen, die dort wohnen, sind da auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg hingezogen durch die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also das ist ganz spannend. Also ich glaube, es ist entscheidend, dass er Italienisch kann, als dass er Platt kann. Aber nett ist es vielleicht.
In diesem Monat jährte sich leider auch der 4. Jahrestag des Kriegs in der Ukraine. Seitdem begleitet die Eule auch diesen Krieg. Es gibt ja schon die gute Tradition inzwischen, dass du mit Regina Elsner im Dezember erörterst, was das für Auswirkungen auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften vor Ort, aber auch hier hat. Hast du den Eindruck, dass sich jetzt nochmal in diesem Jahr oder im letzten Jahr was geändert hat in der Rolle der Kirchen, in ihrer Bedeutung für die Friedenslogik und ihre friedensethische Ausrichtung?
Das ist ja eine wunderbar vollgepackte Frage. Also ich glaube, Das Vordringlichste, was wir in den beiden großen Kirchen durch den Ukraine-Krieg immer wieder haben, ist tatsächlich die friedensethische Debatte, die aber dann wiederum selbstbezüglich ist. Also wie denkt die evangelische Kirche auch in großer Pluralität über Frieden und Krieg nach? Und bei der katholischen Kirche ist die Diskussion ebenso vorhanden, wenngleich sie ein bisschen subkutaner stattfindet. Und das finde ich schon erstaunlich, weil das ja, aber wir kennen das ja beim Gaza-Krieg genauso, ne? Das wird dann über dieses eigene gesprochen und nicht so sehr über das, was eigentlich vorfindlich ist, was passiert. Ich glaube, die zweite große Bewegung, die wir spüren, auch in den Kirchen, ist, dass es eine wesentlich weniger Interesse für den tatsächlichen Verlauf des Krieges gibt. Ja. Und da würde ich aber sagen, dass sich die Kirchen, und zwar beide großen Kirchen in Deutschland, durchaus bemühen, dem etwas entgegenzusetzen, indem man immer wieder an das Schicksal der Ukraine erinnert, auch zum Gebet aufruft. Es hat jetzt zum Jahrestag ein ökumenisches Friedensgebet stattgefunden in Berlin mit den beiden Prälaten der großen Kirchen, also mit Anne Gideon, der Prälatin der evangelischen Kirche, und Karl Jüsten, dem Prälaten der katholischen Kirche, wo auch Abgeordnete eingeladen sind, ja, das politische Berlin quasi zu einem Friedensgebet eingeladen wurden. Und solche Friedensgebete haben an anderen Orten in Deutschland auch stattgefunden, jetzt zum Jahrestag. Und ich glaube, dass die Kirchen da eigentlich, sagen wir mal, von ihrer Funktionärsschicht her sensibler darauf sind, das Thema im Fokus zu behalten. Ja?
Ja.
Und du hast gerade Regina Elsner schon angesprochen, die hat jetzt zum Jahrestag bei feinschwarz.net einen Artikel darüber geschrieben, wo sie im Grunde genommen beschreibt, wie sich das anfühlt, wenn die Hoffnung wirklich versiegt, die Hoffnung darauf, dass der Krieg bald endet, die Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Ukraine. Und ich glaube, das spüren viele Menschen, auch wenn sie es nicht so gut zu Wort und in die Sprache bringen können, wie das Regina Elsner jetzt in dem Artikel gemacht hat.
Was in der Eule ja schon auch immer relevant ist und was eben ja auch Regina Elsner in wunderbarer Weise liefert, ist die Bedeutung der Kirchen in der Ukraine selbst und was sich dort so entwickelt, weil der Krieg brachte auch mit sich, dass der Konflikt zwischen den orthodoxen Parochien natürlich größer geworden ist.
Ja, also diesen Streit zwischen den innerorthodoxen Streit zwischen den beiden Patriarchaten, ja, muss man ja sagen, dem Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche und dem ökumenischen Patriarchen von Istanbul oder Konstantinopel. Regina Elsner sagt ja, dass es im Grunde genommen ein orthodoxes Schisma gibt, ja, also eine Kirchenteilung zwischen den Orthodoxen, die es mit Moskau halten und denen, die es mit Konstantinopel halten. Das ist in Deutschland auch ein Thema insofern, als dass viele ökumenische Kontakte in Deutschland eigentlich nur noch mit denen laufen, die also mit Konstantinopel assoziiert sind und es für die katholische wie für die evangelische Kirche schwierig ist, wie geht man eigentlich mit dieser russisch-orthodoxen Kirche um. Das ist auch nach wie vor auch jetzt zum vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges, ich würde sagen, keine offene, aber eine schwierige Frage, ja.
Es war schon davor eine schwierige Frage, muss man vielleicht einfach auch sagen.
Aber diese Ökumene-Fragen sind eigentlich, was jetzt so diese, was Lehrfragen angeht, was auch die weltweite Ökumene angeht, mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen, auch mit der vatikanischen Diplomatie, eher in den Hintergrund gerückt in diesem letzten Kriegsjahr. Jedenfalls habe ich Regina Elsner so im Ukraine-Update für das letzte Jahr vom Dezember verstanden. Wir verlinken das hier und ich empfehle das wirklich allen HörerInnen gerne, lege ich es nochmal ans Herz. Die Episode ist ja gerade erst 2 Monate alt, die ist noch aktuell. Ja, diese großen Fragen sind in den Hintergrund gerückt. Was noch sehr aktuell ist, ist natürlich, wie die UkrainerInnen in Deutschland leben und welchen Anschluss sie an die Kirchen hier finden und natürlich auch das Wachstum der orthodoxen Kirche dadurch. Das muss man einfach auch ganz deutlich sagen. Also ohne die orthodoxen Christen wären die Christen in Deutschland nicht mehr in der Mehrheit. Ja? Und sie sind nur deshalb noch in der Mehrheit insgesamt als Christen, weil die evangelische, die katholische Kirche, die orthodoxen Kirchen und die Freikirchen, die häufig evangelisch geprägt sind, und andere, Gruß an die altkatholische Kirche von Thomas und so, ja, zusammen sind es dann doch noch mehr als 50%, aber nur die evangelischen und katholischen Christen zusammen eben nicht mehr.
Ja, an nicht wenigen Orten zeigt sich das ja auch tatsächlich in den Kirchengebäuden ganz konkret, ja, wo man vielleicht doch schon mal 1-2 Jahre früher auch eine Kirche aufgegeben hätte als Kirchengemeinde, wo jetzt dann doch sich nochmal auch eine weitere Nutzung dadurch ergeben hat.
Wir machen das Fass der bayerischen Sparbemühungen heute nicht auf.
Aber ich
finde es erstaunlich, dass man an vielen Orten, und zwar nicht bloß in der bayerischen Landeskirche, aber da fallen mir jetzt ein paar Beispiele ein,
ja, eben,
jahrelang muttersprachliche Gemeinden, auch andere Konfessionen, zu Gast hatte in den eigenen Kirchenräumlichkeiten. Und jetzt, wenn es darum geht, die Kirchenräumlichkeiten zu schließen, diese Gemeinden eben auch vor verschlossenen Türen stehen ganz häufig. Und man dann versucht zu sagen, könnt ihr das Gebäude nicht übernehmen? Und dann merkt man den großen Unterschied, ne? Also wir haben zwar nicht mehr so die großen Gottesdienstgemeinden an vielen Orten in der evangelischen und katholischen Kirche, aber das Geld und die Gebäude. Und dort haben sie weder Geld und noch Gebäude, aber vielleicht manchmal
die Gemeinde.
Noch größere Kirchengemeinden. Ja, man muss das natürlich in Perspektive sehen, weil so äthiopische Kirche in Deutschland an sich nicht groß ist. Aber wenn eine äthiopische oder somalische Community vor Ort sich als Gottesdienstgemeinde trifft, dann kann das schon auch mal größer und lebendiger ausfallen, weil die Leute dort auch bereit sind, Stichwort Diaspora, zu einem Gottesdienst auch mal eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen, während wir in beiden großen Kirchen in Deutschland ja sehr von diesem Parochialsystem geprägt sind, zu sagen, der Ortsgemeinde, und das muss vor Ort sein oder ich fahre da nicht hin. Also du kannst bestimmt aus deiner pfarrerlichen Praxis auch Beispiele nennen von Leuten, die sagen, ja, also wenn bei uns in unserem Ort heute kein Gottesdienst ist, In den Nachbarort fahre ich bestimmt nicht. Also dieses Kirchturmdenken.
Damit fangen wir jetzt gar nicht erst an, Philipp, sondern ich unterbreche die.
Genau, also dieses Kirchturmdenken, das Kirchturmdenken verflüssigt sich ja in den beiden großen Kirchen erst so
einmal. Ja, aber es ging ja darum, dass wir jetzt zahlenmäßig das schon auch eben dann anhand der Gebäude hier und da vor Ort sehen. Wir kennen es. Aber man merkt auch, weder Philipp noch ich sind große Experten, was die weltweite Orthodoxie angeht, noch was jetzt die Details in dem orthodoxen Schisma betrifft.
Aber mehr Orthodoxe in Deutschland, das heißt natürlich, diese Menschen aus der Ukraine, die sind jetzt auch auf Dauer hier, viele seit 4 Jahren, haben sich gut integriert, die Kinder gehen zur Schule, die Menschen haben Arbeit gefunden, auch wenn das jetzt zum Beispiel durch die Bundesregierung auch wieder erschwert wird, weil die Integrationskurse da für die Ukraine nicht mehr gut bezahlt werden. Ich habe mal geschaut und die aktuellen Zahlen rausgesucht. Insgesamt sind 4,7 Millionen UkrainerInnen in EU-Ländern als Flüchtlinge. 11 Millionen UkrainerInnen sind insgesamt auf der Flucht, das heißt innerukrainisch, von Ost nach West ganz häufig, innerhalb der Ukraine und in anderen Ländern, in Ländern der EU, manchmal auch noch in Großbritannien. Und das ist schon wahnsinnig, wie viele UkrainerInnen ihre Heimat verlassen mussten. Das zeigt auch nochmal, was für eine Katastrophe jenseits auch der Toten und Verletzten an den Frontlinien dieses Krieges, dieser Krieg mit sich bringt. Und ich habe, weil wir irgendwie mal noch mal eine andere Zahl mal ins Spiel bringen wollte, der wirtschaftliche Schaden, also auch die Zerstörung der Infrastruktur, auch Schäden an Wohnungen, an den Städten insgesamt, also der wirtschaftliche Schaden, der wird von der UN und von der Weltbank inzwischen auf 600 Billionen Dollar beziffert. Und das ist schon krass, weil das auch die Entwicklung der Ukraine wahnsinnig zurückwirft, die ja ganz dringend in die Europäische Union will und sich in Europa integrieren will.
Wir kommen zum nächsten Thema. Update in Sachen Aufarbeitung. In den vergangenen Tagen, da sind ein paar neue wissenschaftliche Studien und Berichte zum Missbrauch in den Kirchen erschienen, über die du zum Teil auch schon in der Eule natürlich berichtet hast. Und aus Niedersachsen, da gibt es, was ja selten genug ist auf diesem Themenfeld, eine gute Nachricht.
Ja, vielleicht fangen wir da mal an. Die unabhängige regionale Aufarbeitungskommission URAG für die Konföderation der evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen ist vollständig. Ein Jahr nachdem die URAGs an den Start gegangen sind, hat jetzt auch die niedersächsische Landesregierung die ExpertInnen benannt. Die erste Personalbesetzung war ja bei den Missbrauchsbetroffenen durchgefallen und deshalb musste die niedersächsische Landesregierung da nochmal ran. Das hat lange, lange gedauert und jetzt hat sie aber ExpertInnen benannt. 2 Personen sind das. Die Bremer-Expertin hat jetzt quasi das ganze Jahr gewartet, bis es endlich losgeht. Auch die betroffenen VertreterInnen haben warten müssen, dass es jetzt endlich losgeht und jetzt kann auch die letzte URAG von den 9, die es insgesamt gibt in der evangelischen Kirche in Deutschland, ihre Arbeit richtig aufnehmen.
Da möchte ich erstmal einfach als Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer doch ganz kurz nochmal fragen. Ich weiß, man muss nicht jedes Mal wieder bei Adam und Eva anfangen, aber was ist denn jetzt die Arbeit der unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommission? Was machen die jetzt, wenn die sich jetzt morgen treffen würden?
Also, was die URAGs im Moment machen, und zwar überall und jetzt dann auch in Niedersachsen, ist, dass sie sich anschauen, was ist an Missbrauchsgeschehen und Missbrauchsaufarbeitung in ihrem Gebiet schon bekannt. Also, gibt es schon Teilstudien, gibt es Tatschwerpunkte, welche Täter sind bekannt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, welche Betroffenen gibt es, wo kommen die her und was für Anfragen haben auch die Betroffenen. Also alle Geschäftsführungen der URAGs, mit denen ich so in den letzten Monaten gesprochen habe, sagen mir immer, wir kriegen viel Post von den Missbrauchsbetroffenen aus unserem Gebiet und die Missbrauchsbetroffenen sagen dann, hier ist was, da möchte ich gerne nochmal, dass ihr da hinschaut oder hier ist was übrig geblieben bei der einen Studie, wo wir gerne nochmal mehr forschen wollen. Man macht sich erstmal einen Überblick. Dazu kommt als wichtige Aufgabe für die URAGs, dann zu priorisieren, wo man mehr erfahren will, im Sinne einer institutionellen Aufarbeitung. Da geht es also nicht um die individuelle Aufarbeitung einzelner Betroffener, sondern wo wird am Ende auch Geld in die Hand genommen für juristische, historische, soziologische Untersuchungen an bestimmten Tatschwerpunkten. Und das ist insofern interessant, weil das jetzt quasi eine Priorisierungsliste wird in diesen neuen URACs und dann müssen die Geschäftsführer und die Vorsitzendenkonferenz der URACs auch das miteinander einigermaßen abstimmen. Wer darüber mehr erfahren will, kann das in der Eule zum Beispiel machen, in dem Interview mit Dorothee Wüst vom letzten Sommer. Und diese Koordination ist deshalb wichtig, damit nicht in den neuen URACs quasi neun, im Grunde genommen gleiche Aufarbeitungsprojekte gestartet werden. Zum Beispiel, ich mache es jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel, wir haben in allen diesen Verbünden Diakoniedörfer oder Diakoniestädtchen. Ja? In Sachsen-Anhalt gibt es Neinstedt, in Württemberg gibt es natürlich Korntal, das bekannt ist durch Detlef Zander. Bethel ist genauso eine Diakoniestadt, ja, also wo ganz viele diakonische Einrichtungen, Krankenhäuser, Einrichtungen der Behindertenhilfe, ganz viele auch Jugendhilfeeinrichtungen früher gebündelt sind in einem diakonischen Ort, ja, auch ganz häufig eben zu einer Einrichtung gehören, zu einem diakonischen Werk. Und es ist völlig klar, dass an diesen Bündelungsorten, ähnlich wie in Korntal, die Gefahr besteht oder bestand, dass ganz viele Missbrauchsverbrechen auch im Heimkontext stattgefunden haben oder stattfinden haben können. Und es ist, tut also Not, das sich nochmal anzuschauen. Das glaube ich schon auch. Aber es wäre sicherlich nicht sinnvoll, wenn man jetzt quasi in allen neuen Verbünden neunmal die gleiche Studie dazu macht, sondern sich gut abspricht und sagt, ihr macht an folgendem Beispiel, seid ihr zum Beispiel interessiert an so einer historischen Aufarbeitung, wo man auch nochmal Zeitabläufe des Missbrauchsgeschehens besser nachvollziehen kann. Anderswo wird es vielleicht eher eine juristische Aufarbeitung brauchen, um überhaupt erstmal dingfest zu machen, wer war verantwortlich, welche Täter gab es, wie viele Betroffene gab es eigentlich tatsächlich. Ne? Da wissen wir, im Grundteil haben wir da schon einen besseren Einblick darüber, was da passiert ist, als anderswo. Diese Koordination, die wird auch noch erst stattfinden müssen, bevor es dann zu Beauftragungen kommt für Aufarbeitungsstudien, die dann hoffentlich, lernt man da auch im Vergleich zur katholischen Kirche, ganz gut miteinander vergleichbar sind, was so zum Beispiel die Systematik angeht. Also es gibt viele fachliche Fragen, die jetzt in den URACs zu klären sind und darüber hinaus müssen die sich auch immer noch zusammenrückeln. Das hat jetzt nicht bloß die niedersächsische URAC noch vor sich, sondern das ist auch in allen anderen URACs nach meinem Kenntnisstand der Fall, dass diese Zusammenarbeit zwischen Betroffenen, Kirchenvertretern auf der anderen Seite und ExpertInnen, Unabhängigen, dass das auch einen Abstimmungsbedarf bedeutet, weil auch zum Beispiel die ExpertInnen manchmal nie ganz genau wussten, worauf sie sich da einlassen, und zwar sowohl was die inhaltliche Arbeit angeht, als auch die Zusammenarbeit mit Betroffenen. Und dieses Betroffene, Sensible miteinander umgehen, dieses Mitarbeiten und zusammen aufeinander hören, das ist eine Kiste, das braucht eben auch Ruhe und Geduld. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir innerhalb des Jahres 2026 da Ergebnisse haben, aber ich denke, dass wir in Richtung Herbst diesen ersten Priorisierungsschritt in den URACs sehen werden. Also dass dann die URACs, denke ich, auch an die Presse gehen und sagen, wir haben hier folgende Schwerpunkte für unsere regionale Arbeit identifiziert, an denen wollen wir dann in den nächsten Jahren dranbleiben.
Okay, soweit die guten Nachrichten. Wirklich nicht gut ist, was in den beiden Aufarbeitungsberichten im Evangelischen Verband der christlichen Pfadfinderin, dem VCP, und bei der katholischen deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, der DPSG, rausgekommen ist.
Genau, ja, über die VCP-Studie hatte ich in der Eule schon berichtet. Die DPSG-Studie habe ich erwähnt im Remind-Newsletter. Ich habe die beide inzwischen komplett gelesen, hatte da auch noch Nachfragen. Da kommt auch noch mal was in der Eule, das kündige ich hier schon noch mal an, dass wir uns die beiden Studien auch noch mal angucken, weil ich finde, da sind viele Dinge drin, die nicht bloß PfadfinderInnen spezifisch sind und deshalb schon spannend, weil es gibt nämlich ganz viele hunderttausende PfadfinderInnen bei uns in unserem Land und in unseren Kirchen. Und die sind ja auch bei Katholikentagen und Kirchentagen immer auch sehr präsent. Aber es gibt, denke ich, auch Erkenntnisse, die weit über die PfadfinderInnen-Arbeit hinaus weisen und zum Beispiel auf Jugendarbeit oder überhaupt auf die Lebenswelten junger Menschen da Kenntnisse mit sich bringen in beiden Studien, so unterschiedlich diese Studien auch sind. Und ich glaube, Das sind so Dinge wie Umgang mit Alkohol, das große Thema digitale Gewalt, auch Anbahnung im digitalen Bereich, Grooming-Prozesse, die Täter initiieren mit Kindern und Jugendlichen. Da ist also auch das ganze Thema Medienethik, Social Media mit aufgerufen. Und das ganze Thema, wo ist Föderalismus hinderlich und wie kann eigentlich gute Prävention und Intervention so geschaltet und gestaltet werden in der Kirche und in der Gesellschaft, dass man nicht irgendwo auf einer übergeordneten Ebene, in einem Bundesvorstand, eines Pfadfinderverbandes oder in einem Kultusministerium oder in einem Landeskirchenamt einfach sagt, so soll das jetzt bitte sein, sondern wie kommt das jetzt auch wirklich unten bei an? Also wie kommt das bei einer einzelnen LehrerIn oder bei einer einzelnen ErzieherInnen an? Wie kommt das bei den JugendleiterInnen an, in dem Verband oder auch in der Gemeinde? Also das ist schon so eine Frage, wo auch beide Studien, bei St. Georg noch mehr als beim VCP, deutlich machen, hier gibt es wirklich noch Nacharbeiten und Nachschärfungen zu machen. Also ich war auch teilweise entsetzt, dass in der Georgspfadfinderschaft doch viele, viele Dinge noch im Argen liegen, was auch Prävention und Intervention angeht. Da gibt es sehr gute Beispiele, Verbände, Landesverbände oder Ortsverbände, wo das sehr gut läuft, aber es ist doch noch ein sehr, sehr disparates Bild.
Ja, und was man eben daran auch merkt, ist doch die Aktualität dieser Studie. Also wir reden hier jetzt ja nicht über Dinge, die irgendwann 1970 oder so passiert sind, sondern die Themen geben auch einfach vor, wir reden hier über die letzten Jahre.
Das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen den beiden Studien. Also die VCP-Studie geht bis zur Gründung des VCP in den 70er Jahren zurück. Und da kann man auch ganz deutlich sehen, wie sich das Missbrauchsgeschehen insofern verändert, als dass zum Beispiel digitale Grooming-Prozesse oder digitale Gewalt natürlich erst in den letzten Jahren ein Thema wären. Die Georgs-Pfadfinderschaft-Studie, die ist anders strukturiert. Das ist keine historische Studie. Da geht es auch, also die haben schon auch Akten gelesen von Leuten, die den Verband verlassen haben müssen, also von so Anzeigenverfahren, die da stattgefunden haben, innerverbandlich. Aber vor allen Dingen haben die in ihrer Studie ausgewertet mehrere unterschiedliche drei unterschiedliche Befragungen. Ich versuche das in der Eule nochmal so darzustellen, dass man versteht, was da eigentlich passiert ist mit diesen Befragungen. Der Punkt ist, diese Leute, die heute befragt werden, die erzählen von Fällen, teilweise noch strafrechtlich relevant nach meinem Eindruck, die jetzt wirklich in den letzten Jahren passiert sind. Und zwar nicht nur von, also nur in Anführungszeichen von jetzt schlimmer sexualisierter Gewalt, sondern eben von diesem Gefüge, von diesem Milieu, was sexualisierte Gewalt ermöglicht. Der Alkoholkonsum, so ein patriarchales Bild, was offensichtlich ganz tief in diesem Verband drinne steckt da. Und da finde ich schon ganz spannend, weil das betrifft jetzt nicht die Jahre 1980, 90, wie das in der Jugendarbeit in der evangelischen und katholischen ganz häufig gesagt wird. Ja, früher war das bei uns so, sondern betrifft die letzten Jahre. Ja. Und da muss man schon nochmal genau hinschauen.
Ganz genau wurde auch hingeschaut bei den Franziskanern.
Genau, da ist auch eine neue Studie erschienen, über die ich jetzt noch nicht in der Eule gesprochen habe, erst ganz frisch diese Woche. Diese Studie wurde ebenfalls vom IPP gemacht. Das ist das Institut für Praxisforschung und Projektberatung. Das IPP war auch an der Forumstudie beteiligt, hat die Studie zum VCP gemacht, hat inzwischen ganz viele Jahre lang Missbrauchsstudien im Grunde genommen gemacht, auch katholische, auch evangelische. Wir waren bei Niedersachsen, dem Fall Ösede zum Beispiel. Da sind auch immer wieder die gleichen Wissenschaftlerinnen dran beteiligt, die kennen sich also ganz gut aus. Ich habe mich jetzt in den Bericht über die deutsche Franziskaner-Provinz, so heißt das, ja, also der Franziskanerorden in Deutschland, bildet eine eigene Ordensprovinz. Und in diese Studie habe ich mich jetzt noch nicht vertieft. Der Spiegel hat berichtet, andere Medien auch. Eigentlich recht typisch, ordenstypisch, dass Verdachtsfälle einfach nicht gemeldet wurden, dass versucht wurde, damit irgendwie intern umzugehen, dass die Täter unbehelligt blieben und dass erst mit dem Aufkommen der Missbrauchskrise, damals 2010, 2011, dann überhaupt so etwas wie eine Sensibilität für das Thema und für betroffenen Interessen eigentlich entstanden ist. Insofern, ich schaue mir die auch nochmal an, ich glaube, nicht viel überraschend ist, die hatten Ordensschulen, das sind so Problematiken, die wir einfach auch kennen. In der Studie steht schon drinne, dass sich das Missbrauchsgeschehen im Franziskanerorden ganz häufig um Schulen und Internate herum entwickelt hat. Und das kennen wir natürlich von den Regensburger Domspatzen und anderen kirchlichen, katholischen und auch evangelischen Schulen. Also wir dürfen nie vergessen, das will ich nur nochmal sagen, Schulen und Internate ist nicht bloß ein katholisches Thema, sondern auch ein evangelisches Thema. Es ist nur noch dort bei Weitem noch nicht so aufgearbeitet, ja, was evangelische Schulen angeht, evangelische Internate, evangelische Chöre. da ist viel noch nicht aufgearbeitet. Wir haben da immer nur so einen kleinen Einblick bekommen, zum Beispiel bei der Odenwaldschule, die ja in der Öffentlichkeit immer als reformpädagogisch hingestellt wurde, aber da gibt es natürlich enorme Verbindungen auch mit den Kirchen und vor allen Dingen auch mit der evangelischen Kirche. Da ist ganz viel evangelisches Milieu mit dabei gewesen.
Und jetzt, wie versprochen, die Neuerung.
Neuerung!
Ich weiß gar nicht, was da dann überhaupt für ein Jingle kommen wird. Ihr lasst euch überraschen und ich mich auch. Philipp, ich frage dich hier an dieser Stelle nach einem Medientipp, den du hast. Was hast du denn in den letzten Wochen konsumiert, woran du uns teilhaben lassen möchtest?
Daran kann ich dich teilhaben lassen. Also für alle langjährigen ZuhörerInnen inzwischen, die wissen eigentlich kompliziert dieses Halleluja von Händel und dann eine gute Nachricht. Wir haben uns überlegt, für dieses Jahr 2026 ein bisschen was anderes zu machen und unter anderem die gute Nachricht aus dem Programm zu kippen und stattdessen uns gegenseitig zu fragen, ob wir einen Medientipp haben. Mein Medientipp, den findet ihr auf YouTube, weil der von der BBC ist, also vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Großbritannien. Our Man in Moskau heißt der Film oder die Dokumentation. Da geht es um den BBC-Korrespondenten in Moskau, der dort ein Jahr lang, nämlich das letzte Jahr über, begleitet wird. Das finde ich eine ganz spannende Perspektive, nochmal was über Russland zu erfahren, über das Leben in Russland, über die Unterdrückung auch in Russland und natürlich über die Bemühungen rund um den Ukraine-Krieg, Friedenspläne, ja, die da im letzten Jahr geschmiedet wurden. Und als Ergänzung zum Ukraine-Podcast mit Regina Elsner vom Dezember empfehle ich diese Dokumentation.
Ein Link auf jeden Fall in den Shownotes.
Hast du denn einen Medientipp für uns?
Ich habe gar nicht so viel Zeit, große Medien zu konsumieren, weil ich wurde in einen Sumpf gezogen. Es kam ja das Hades 2, also Hades, der griechische Gott der Unterwelt, 2 kam raus.
Und ist das ein Computerspiel?
Ja, es ist völlig verrückt.
Und
da habe ich gedacht, jetzt ist nach 5 Jahren mal Zeit, den ersten Teil zu spielen, den es dann tatsächlich auch günstiger gab im Nintendo Shop. Und jetzt spiele ich seit Wochen, wirklich eigentlich, muss ich sagen, leider, zu meiner Schande gestehen, jede freie Minute, die ich dann abends oder so nochmal habe, kurz bevor ich wieder an den Schreibtisch muss, spiele ich eine Runde eigentlich so.
Ist das ein Strategiespiel oder ein Ego-Shooter?
Nein, man nennt es ein Roguelite. Ja, das ist ein Spiel, eigentlich man kann so sagen, so ein bisschen wie wir früher gespielt haben, Philipp. Als uns nicht alles geschenkt wurde, sondern als wenn man gestorben ist, dann war das Spiel vorbei und man musste von vorne anfangen.
Also du spielst da einen griechischen Gott oder was?
Man spielt den Sohn eines griechischen Gottes, nämlich der Unterwelt Hades. Man muss rausfinden, was es damit auf sich hat, aber du weißt ja, Philipp, das ist irgendwie in so einem Roguelite auch wirklich ein bisschen egal. Es ist wirklich nett gemacht, es ist grafisch schön, aber ich spiele es, weil es ist total pur. Es ist einfach, du startest mit einer Waffe und versuchst aus der Unterwelt auszubrechen, indem du lauter Monster tötest und begegnest dabei griechischen Göttern und ihren Segnungen und jedes Mal, wenn du versuchst wieder auszubrechen aus der Unterwelt, dann verläuft es anders und es ist Teil des Spiels, dass du einfach jedes Mal im Prinzip verlierst, was die Story angeht, also stirbst auf dem Weg nach draußen, aber du bist ja schon tot, das heißt, du kommst wieder bei Papa Hades raus und dann startest du den nächsten Lauf und es ist wirklich wahnsinnig pur mit sehr wenig Spielmechanik. Und es werden nur ganz, ganz wenig ändert sich, aber dadurch ändert sich sehr viel im Spiel und der Strategie und das genieße ich sehr.
Okay, also hier könnte man natürlich stundenlang über die Themen Eskapismus, Religionsphilosophie.
Ja, genau, das macht ihr bitte auch auf YouTube in den entsprechenden Feuilleton-Kanälen.
Aber wir lassen das mal so stehen. Also die BBC-Dokumentation Our Man in Moskau.
Und Hades, wer es noch nicht gespielt hat. An dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Folge und like dem Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media. Abonniert und lest den Remind Newsletter als regelmäßiges Update der Kirchen- und Religionsnachrichten. Und unbedingt abonniert die Eule, um unsere Arbeit zu unterstützen. Philipp, da sage ich an dieser Stelle tschüss.
Tschüss, vielen Dank.